Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So steht es im Hebräerbrief. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ist das so? Ist das so? Wenn das so ist, ihr Lieben, warum ist dann die Bibel letzten Endes doch eigentlich kaum was anderes als die gesammelten Geschichten von Leuten, die große Zweifel hatten? Du kannst von vorne bis hinten durchgehen. Adam, Zweifel an der Aussage Gottes, du wirst des Todes sterben an dem Tag, Punkt, Punkt, Punkt. Abraham hatte Zweifel an der Macht Gottes. Mose hatte Zweifel an seiner Berufung. Gideon hatte Zweifel am Plan Gottes, und du kannst es fort und fort führen. Es ist der Glaube ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ihr Lieben, wer hat dann Glauben? Wenn ihr heute Morgen hier seid und irgendwann einmal, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit, vielleicht in der längeren Vergangenheit, Zweifel hattet, es ist gut, dass ihr da seid. Seid mir herzlich willkommen. Ich möchte mit euch gerne den Predigttext für heute lesen. Ich möchte euch einladen, dass wir den gemeinsam lesen und dass ihr sehr gerne den Finger in der Bibel lassen werdet, weil wir heute ein paar Mal drauf gucken werden. Er steht in Matthäus Kapitel 11. Es gibt einen ganzen Haufen von Dingen, wo man zweifeln könnte. Und sicherlich werden wir nicht alles uns angucken können. Aber eine Begebenheit möchte ich gerne mit euch gemeinsam lesen. Matthäus Kapitel 11, ab Vers 1. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, da sandte er seine Jünger und er ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Kurzer Abriss für diejenigen, die nicht ganz firm sind mit der Geschichte von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war als Aussiedler, sage ich mal, in der Wüste, hat dort das Reich Gottes gepredigt, hat den Menschen gepredigt, kehrt um und tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Und die Leute kamen in Scharen und er hat sie getauft, untergetaucht, um damit Sünden abzuwaschen. Und er hat sie vorbereitet, hat gepredigt von dem Kommen des Messias, der kommen würde und bei dem würden sich Dinge ändern. Er würde sein Volk von der Fremdherrschaft befreien und er würde den Thron Davids besteigen. Und dann eines Tages kam dieser Mann zu ihm, Jesus von Nazareth, sein Cousin, und er sieht ihn und ihm wird offenbart, dieser ist es. Und er bezeugt, das ist der Sohn Gottes. Er hat ihn gesehen. Er tauft ihn und seitdem sind ein paar Monate vergangen. Johannes hat sich mit Herodes Antipas angelegt, weil der mit seiner Schwägerin zusammen ist und er sagt, das ist nicht recht und dafür wurde er ins Gefängnis geworfen. Und da sitzt er nun. Da sitzt er nun. Was sagt der Text? Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte. Ich denke mir, die Geschichten über Christus, die ein Johannes im Gefängnis gehört haben muss, müssten doch eigentlich zu dem Besten gehören, was er in der Zeit dort überhaupt zu hören bekam. Was wird er sonst gehört haben im Gefängnis? Und ich weiß nicht genau, welches diese Geschichten sind, die ihr dort gehört habt, von welchen Werken ihm dort berichtet wurde. Der Text sagt uns das nicht. Aber wenn ich mir das Matthäus-Evangelium anschaue, dann kann ich eine Idee bekommen. Ihr Lieben, einfach mal 2, 3 Kapitel zurück, ganz unmittelbar in der Nähe. In Matthäus Kapitel 8 ist davon die Rede, wie er den Sturm stillt. Und dann heißt es dort in Vers 27, dass die Leute sagten, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Und dann in Kapitel 9, da weckt er ein Mädchen, das tot ist, zum Leben auf, die Tochter des Jairus. Die war tot. Die Leute waren da und haben getrauert. Plötzlich lebt sie wieder und die Leute sagen, das ist Vers 26, und diese Kunde erscholl durchs ganze Land. Überall haben sich die Leute erzählt, Jesus von Nazareth kann Tote auferwecken. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 33, er hat da zwei Blinde und einen Tauben geheilt. Und die Leute sagen, so etwas ist noch nie in Israel passiert. Also kann ich nur von diesen drei Stellen, die ich jetzt mal rausgesucht habe, mir vorstellen, was im ganzen Land erzählt worden ist über Jesus. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Johannes genau das im Gefängnis gehört hat. Ihr Lieben, das wirft bei mir ein ganz, ganz großes Fragezeichen auf. Normalerweise sind das doch genau diese Geschichten, die bei uns Glauben wecken. Also wenn ich als Kind im Kindergottesdienst saß und mir die Kindertante etwas erzählt hat davon, was Gott alles tut, Gott kann ein Meer teilen, dann habe ich mir als Kind gedacht, wow, Gott, wenn ich gehört hätte, Gott kann Tote auferwecken, ich bin doch gestärkt in meinem Glauben. Johannes hört von den Werken Christi, von diesen Werken, und er zweifelt. Wie kann man da noch Zweifel haben, wenn dieser selbst Tote auferwecken kann? An dieser Stelle ist euch Johannes vielleicht ganz fremd, könnte man sagen. Ist mir ganz fremd. Die Werke Christi als Grund zum Zweifeln? Habt ihr mal gezweifelt über Werke Christi? Wir Menschen machen alles davon abhängig, unsere Bewertung von allem, was passiert, davon, was wir erwartet haben, was wir erwarten würden. Ich mag, dass ihr euch eine Sache vorstellt. Stellt euch vor, ich sitze bei mir im Arbeitszimmer und ich schreibe vielleicht an einer Predigt, bin vertieft in meine Arbeit. In der Zwischenzeit ist es draußen dunkel geworden und es ist leise im ganzen Haus. Und plötzlich höre ich ein Geräusch an der Tür, ein Schlüssel wird reingesteckt und ich springe auf und laufe vor, weil ich weiß, 19 Uhr ungefähr, Miriam wollte jetzt von der Arbeit kommen, ich weiß, sie ist es, ich mache die Tür auf, ich umarme sie, ich freue mich. Ihr Lieben, stellt euch vor, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, es ist dunkel geworden draußen, im ganzen Haus ist es still, plötzlich höre ich ein Geräusch an der Tür, ein Schlüssel dreht sich im Schloss um und ich weiß, Miriam ist 700 Kilometer entfernt in München. Dann springe ich auch auf, aber nicht vor Freude. Ich denke, da kommt ein Einbrecher oder irgendwas. Wir machen alles abhängig davon, was wir erwarten. Alles ist abhängig davon, was wir erwarten. Warum hat Johannes gezweifelt? Was hat er denn erwartet? Was hat er denn erwartet? Ihr Lieben, was erwartest du? Was erwartet ihr? Was erwarte ich von Gott? Erwartet ihr manchmal was von Gott? Darf ich von Gott überhaupt etwas erwarten? Was darf ich von Gott erwarten? Ja, sicherlich hörte Johannes von einigen wunderbaren Taten, die Jesus getan hatte, aber das, was er erwartet hat, das war noch nicht eingetreten. Und sicherlich, er hat bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Johannesevangelium, der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Aber warum? Warum trennt er dann nicht endlich die Spreu vom Weizen? Warum befreit er sein Volk dann nicht aus der römischen Herrschaft? Warum besteigt er dann nicht den Thron Davids? Warum redet er andauernd von seinem Leiden? Warum redet er andauernd von kommender Verfolgung? Und warum bitte sitze ich im Gefängnis? Das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Und damit, ihr Lieben, ist mir Johannes ganz nah. Denn wie oft erwarte ich Dinge von Gott? Und dann passieren sie nicht immer so. Und ich bin enttäuscht. Und dann fange ich an zu beten und dieses Gebet, das haben wahrscheinlich Milliarden Menschen auf der Welt schon gesprochen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum bin ich dann verschuldet? Warum ist meine Ehe dann zu Bruch gegangen? Warum wollen meine Kinder dann keinen Kontakt mehr mit mir haben? Warum habe ich meinen Arbeitsplatz verloren? Warum habe ich diese permanenten Schmerzen, die mir jede Lebensfreude rauben? Warum sind meine Eltern, wie sie sind? Warum? Ich hätte was ganz anderes erwartet. Und dann frage ich euch, ihr Lieben, wer von uns hat nicht schon einmal mit Johannes gefragt, bist du es, der da kommen soll, oder soll ich auf einen anderen warten? Fragen. Zweifel. Und ich glaube, Zweifel sind gerechtfertigt und wir dürfen Zweifel haben. Wir sollen aber nicht verzweifeln. Das ist was anderes. Wir sollen nicht an Gott verzweifeln, dass wir ihn aufgeben würden. Das tut Johannes auch nicht. Und Jesus gibt gute Antworten. Und ich möchte mir das gerne mit euch gemeinsam anschauen. Zuallererst einmal fällt mir auf, dass Jesus in seiner Antwort an Johannes null Vorwurf macht. Kein Vorwurf. Gar nichts. Er zeigt keine Überraschung. Er spricht keine Anklage. Er kritisiert Johannes nicht. Er sagt nicht so etwas wie, Johannes, du, der du gesehen hast, dass sich der Himmel über dir öffnet, wie kannst du noch zweifeln? Sagt er nicht. Jesus lässt Enttäuschung zu. Jesus hält das aus. Jesus hält Johannes aus. Jesus hält dich und mich aus. Und dann versucht er zu antworten. Seinem Glauben. Nur wer glaubt, kann zweifeln. Nur wer glaubt, kann zweifeln. Wie ist die Antwort von Jesus? Schaut nochmal in den Text rein. Wie ist die Antwort von Jesus? Was sagt er? Habt ihr noch einen Finger drin? Was ist die Antwort? Was spricht Jesus zu den Jüngern des Johannes? Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Und jetzt fängt er an, aufzuzählen all seine Werke. Ne? Das und das habe ich getan, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Armen wird das Evangelium gepredigt, Tote werden auferweckt. Er zählt seine Werke auf und die Jünger des Johannes gehen zurück zum Gefängnis. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, aber sie sagen ihm ja nichts Neues. Wie fing der Text an? Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte. Und jetzt stellt er diese Frage und die Jünger kommen wieder und geben die Antwort und die Antwort sind die Werke Christi. Ja, ihr Lieben, sind die Werke Christi jetzt die Frage oder die Antwort? Sind die Werke Christi jetzt Grund zum Zweifeln oder Grund zum Glauben? Es ist verblüffend. Es scheint so zu sein, als ob es kein bisschen davon abhängig ist, was Jesus tut, wenn ich darüber nachdenke, ob ich glauben kann oder zweifeln muss. Es scheint überhaupt nicht davon abhängig zu sein. Es sind die gleichen Werke. Es scheint davon abhängig zu sein, was ich erwarte. Je nachdem, was ich erwarte. Sagte ihm nichts Neues? Ich glaube nicht, dass Jesus ihm einfach nichts Neues sagt und ihn mit seinem Zweifel da überlässt. Er sagt ihm sehr wohl was. Und ihr Lieben, ich mag, dass ihr das versteht, weil das ist für mich was ganz, ganz Starkes, was hier in diesem Text passiert. Das ist so, ich finde das so spannend. Wenn ihr genau hinguckt, dann habt ihr vielleicht in eurer Bibel diese kleinen Anmerkungen, wo diese Querverweise drinstehen. Da steht manchmal unter den Versen so eine kleine Notiz, wo es etwas Ähnliches auch geschrieben steht, worauf das vielleicht Bezug nimmt. Und vielleicht steht bei euch in der Bibel, so wie bei mir drin, unter diesen Sätzen, die Jesus sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Da steht bei mir drunter Jesaja 35 und Jesaja 61. Ein paar ausgewählte Verse. Ihr Lieben, ihr müsst verstehen, das sind Texte im Alten Testament, wo von dem kommenden Messias die Rede ist. Wo Prophezeiungen sind über den, der kommen wird. Und dann steht im Alten Testament, stehen Merkmale drin über diesen Messias, der kommen wird. Und ihr könnt es gerne nachlesen, wenn ihr wollt, öffnet einfach mal Jesaja 35 oder Jesaja 61 und ihr werdet feststellen, dass dort genau diese Sachen geschrieben stehen. Blinde wird er sehend machen, Jesaja 35, Vers 5. Lahme wird er gehend machen, 35, Vers 6. Aussätzige wird er reinmachen, Jesaja 61, Vers 1. Taube wird er hörend machen, Armen wird das Evangelium gepredigt werden. Er zeigt Johannes, schau in die Bibel, ich bin's. Und jetzt passiert etwas super Spannendes. Die allermeisten Theologen gehen davon aus, dass Johannes Jesaja sehr, sehr gut kannte. Sehr, sehr gut kannte. Vielleicht auswendig kannte. Zumindest, als er die Antwort gekriegt hat, sofort wissen musste, worum es ging. Sofort zuordnen konnte, diese Antwort, da bezieht sich Jesus auf Jesaja. Und er kennt die Texte Und er weiß, wie sie gehen. Und vielleicht kann er sie innerlich sogar mitsprechen. Und wenn er das könnte, dann wäre ihm aufgefallen, dass Jesus eine Vorhersage über den kommenden Messias auslässt. Ne, da wird aufgezählt, er wird Blinde sehen machen, er wird Lahme gehen machen und so weiter, genau die Sachen. Eine Sache lässt er aus. Wisst ihr, was dort steht? Gefangene werden freigesetzt. Und Johannes sitzt im Gefängnis. Mit anderen Worten, stellt euch vor, ihr habt den größten Zweifel und dann kommt die Antwort und er sagt, das und das und das und das mache ich. Aber diese eine Sache, wo Johannes sofort weiß, jetzt geht es um die Gefangenen, die freigesetzt werden, die lässt er aus. Ne? Die eine Sache, wo es um mich geht, die lässt er plötzlich aus. Und stattdessen sagt er etwas anderes, was dort nicht geschrieben steht. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist die Antwort Jesu. Und ich kann das gerade so vorweg sagen, das ist eine sehr, sehr schwere Antwort. Und ich wünschte, ich könnte eine Antwort heute sagen, die leichter wäre, sodass wir beflügelt rausgehen und denken, wow, danke Gott, dass du meinem Zweifel so leicht begegnest, aber es ist eine schwere Antwort. Du bist selig, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Wenn du keinen Anstoß nimmst an mir. Dieses Wort, das dort geschrieben steht, Anstoß nehmen, das ist übersetzt wirklich so etwas wie sich stoßen. Also ich glaube, ich habe euch das sogar schon mal in einer Predigt erzählt, aber es ist ein Gesetz der Meder und Perser gewesen, dass ich mich in meinem Schlafzimmer, wenn ich im Dunkeln lang gegangen bin, immer, immer unten an dem Bettbein gestoßen habe. Jedes Mal. Wenn ich nachts irgendwie raus musste oder irgendwas, was auch immer, das Licht war nicht an, ich gehe lang, ich habe mich immer gestoßen. Ich habe mich nicht zum Abendmahl getraut, weil meine Füße alle lädiert sind davon. Anstoß nehmen, sich so stoßen. Trotzdem würde niemals jemand auf die Idee kommen, oh, ich stoße mich an diesem Bett ständig, ich schmeiße das Bett raus. Das Bett taugt nichts. Lerne, keinen Anstoß zu nehmen. Jetzt kann ich das, ja, ihr müsstet sehen, wenn ich jetzt nachts da, ich bin wie so Ninja, so gar nichts mehr. Lern, keinen Anstoß zu nehmen. Und das ist schwer. Jesus sagt eigentlich drei Sachen. Jesus sagt erstens deutlich, ich bin der Messias. Schau, wie sich die Dinge erfüllen. Ich bin derjenige, der Blinde sehend macht. Ich bin derjenige, der Lahme gehen macht, der Taube hören macht. Ich kann sogar Tote auferwecken. Ihr Lieben, Jesus ist das. Ich glaube das. Ich höre und sehe das, dass er das ist. Aber er macht auch deutlich, es gibt bestimmte Dinge, bestimmte Erwartungen, die werde ich dir jetzt nicht erfüllen. Und du bist selig, du bist wie ein gesegneter Mensch, wenn du keinen Anstoß daran nimmst. Das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Trotzdem glauben. Emil Brunner, ein Theologe, den ich sehr schätze, der hat das mal so geschrieben, das hat mich sehr angesprochen. Glaube hat in dieser Welt immer, die Gestalt des Trotzdem-Glaubens. Diese Welt ist eine Welt, in der wir herausgefordert sind, trotzdem zu glauben, weil es nicht immer geschenkt ist. Und dann gibt Jesus aber eine Antwort mit hier drin, die mir sehr gut tut. Er macht deutlich, und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, dieser Gebrauch von den Wörtern hören und sehen in diesem Text. Johannes ist im Gefängnis und er hört von den Werken Christi. Und dann sagt Jesus den Jüngern, geht hin und sagt, was ihr hört und seht. Und dann sagt er noch, Blinde sehen und Taube hören. Und es wird deutlich, es gibt Menschen, die sehen nicht. Und Jesus begegnet ihnen ganz unmittelbar und macht sie sehend. Und er heilt sie. Und es gibt Menschen, die hören nicht. Und Jesus begegnet ihnen und macht sie ganz unmittelbar, macht sie wieder hörend. Und dann gibt es Menschen, und manchmal gehöre ich zu den einen und manchmal gehöre ich zu den anderen, die sehen nicht und die hören nicht. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass andere kommen und ihnen sagen, was sie hören und sehen. Johannes ist darauf angewiesen, dass jemand kommt und ihm sagt, was er hört und sieht, damit er glauben kann. Das ist für mich Gemeinde. Mir wird deutlich zwei Dinge. Das Reich Gottes ist hörbar und sehbar. Das macht Jesus deutlich. Sagt, was ihr hört und seht. Das Reich Gottes ist hörbar und sehbar. Aber es kann sein, dass du es manchmal nicht siehst. Und dann tut es dir gut, wenn du dir jemanden suchst, der dir sagt, was er hört und sieht. Reich Gottes ist hörbar und sehbar. Da, wo Menschen sich einander zuwenden, da, wo sie einander aufbauen, da, wo sie einander tragen, wo Liebe gelebt wird, wo Vergebung geübt wird, wo Schuld zugedeckt wird, wo Kranke besucht wird, wo Leidtragende gebetet wird, wo Armen das Evangelium gepredigt wird, wo Menschen sich unterstützen, wo Jung und Alt aufeinander zugehen, da ist Reich Gottes hörbar und sehbar, aber ich kann es manchmal nicht hören. Und wie wichtig ist es dann, dass jemand kommt und dir sagt, was er hört und sieht, damit aus deinem Zweifel keine Verzweiflung wird, damit aus den Werken Christi nicht Enttäuschung wird und Unglaube, sondern Glaube werden kann. Dafür möchte ich gerne einstehen. Und dafür möchte ich gerne mit euch gemeinsam arbeiten. Nicht, dass wir einen Glauben hätten, ohne Zweifel, aber dass wir einen Glauben haben, trotz Zweifel. Nicht, dass ich alle Antworten in meiner Hand hätte, aber dass ich immer weiß, immer die Antwort habe auf die Frage, in wessen Hand ich bin. Nicht, dass er alle meine Erwartungen erfüllen würde, aber dass ich weiß, dass das, was er erfüllt, alles ist. Das ist das Evangelium. Das ist die Antwort auf meinen Zweifel. Amen.